Moin, herzlich willkommen. Ihr seht eine neue Folge Frag Calcio. Das Format, in dem wir eure Fragen rund um das große Thema, das tolle Thema Fußball beantworten. In dem Fall macht das ich und zwar Christoph Kröger. Bevor wir zu euren Fragen kommen, ein wichtiger Hinweis für euch. Wir starten nächste Woche wieder mit unserer Live-Show, mit unserer Calcio Berlin-Show und haben da ein bisschen was verändert. Die nächste Show findet am Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, am 29. im Experian in Berlin statt. Und die ganz Aufmerksamen unter euch werden es schon merken, okay, normalerweise, die letzten Male war es immer Dienstag oder Mittwoch, da haben wir erst eine Show gemacht, mit ganz viel Fußball-Talk, mit Gästen, das bleibt auch. Wir haben dann hinten dran noch ein Watch-Along gehängt und da haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen hier irgendwas umstellen, damit es ein bisschen kompakter und knackiger ist. Für euch, für uns, für alle Beteiligten. Und deswegen machen wir jetzt am Donnerstag die Show und gucken zurück auf den Champions League Spieltag. Wir werden auch wieder Gäste dabei haben, wir werden ganz viel über Fußball sprechen, wir werden interaktive Dinge dabei haben für alle, die vor Ort sind. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn jetzt Berlin und Hamburg, wo das Ganze stattfindet, nicht in eurer Nähe ist, könnt ihr natürlich auch weiterhin bei Twitch zuschauen und im Chat dabei sein. Aber kommt gerne vorbei. Wie gesagt, nächste Woche dann in Berlin im Experian. Tickets findet ihr unten in dem Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe dazu alles gesagt. Wie gesagt, das war bisher immer ein super Abend, nur mit dem Watchalong noch dazu sehr, sehr lang. Und das dampfen wir ein bisschen ein, haben so aber auch mehr Zeit und Ruhe, weil wir haben nicht hinten raus diesen Termin mit dem Kickoff von den Spielen, dass wir auch ein bisschen in Ruhe über die einzelnen Themen sprechen können. Ja, und auch in den Interviews mit den Gästen uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Kommt gerne vorbei. Wie gesagt, Tickets über den Link. Und jetzt gehen wir rein in dieses Frag Calcio mit der ersten Frage und die kommt von PSWW9RO. Also, Quickfire. Wer trainiert zuerst wieder einen neuen Verein? Wir gehen sie Frage für Frage durch. Wer trainiert zuerst wieder einen neuen Verein? Tuchel oder Nagelsmann? Ganz schwer einzuschätzen, weil bei Tuchel, der war jetzt häufiger mal kein so großes Thema. Es gibt natürlich jetzt ein, zwei größere Clubs, die auf der Suche sind oder bald auf der Suche sein könnten. Allen voran natürlich irgendwie Manchester United für eine langfristige Lösung. Sprechen später noch über United, Real Madrid und so weiter. Nagelsmann natürlich, Nationaltrainer, das wird er mindestens mal bis zur WM bleiben. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass er sich durch diesen Job wieder in eine gute Position bringt für einen Vereinstrainerjob. Der Mann ist immer noch super jung, gerade für einen Trainer. Und wenn Nagelsmann nach der WM übernimmt, dann eher gleichzeitig. Tuchel ein bisschen früher, weil er schon früher anfangen kann. Ich glaube aber eher Tuchel. Das ist realistischer. Wer wird zuerst gefeuert? Arne Slot oder Thomas Frank? Der eine bei Liverpool, der andere bei den Spurs. Beide extrem unter Druck, aber für mich dann doch relativ klar Thomas Frank, weil der hat natürlich nicht so ein Backing mit einem großen Titel irgendwie im Gepäck. Also Arne Slot jetzt so kurz nach einer ja nicht selbstverständlichen Meisterschaft zu entlassen. Ich glaube, da hat man noch ein bisschen mehr Geduld, da wird man sich noch Zeit lassen, da wird man auch die nächsten Wochen auf jeden Fall noch abwarten, vielleicht sogar den Rest der Saison und dann entscheiden. Thomas Frank steht deutlich mehr unter Druck, wenn der jetzt, ich glaube sogar gegen Dortmund, also Dortmund auf jeden Fall, und ich glaube, der letzte Spieltag in der Champions League ist dann sogar Frankfurt. Wenn man da auch schlecht aussieht in der Liga und gerade zu Hause haben sie extreme Probleme, wenn es da weiterhin nicht läuft, dann ist das Kapitel, auch wenn ich mir da ein bisschen mehr Geduld erhofft hätte, ziemlich schnell beendet. Wer spielt eine erfolgreichere Saison im Verhältnis zu den Ansprüchen? Baum oder Kofeld? Ich habe mich gefragt, denke ich an den richtigen Baum? Die Rede kann ja hier nur von Manuel Baum sein. Und da bin ich schon klar bei Kofeld. Also, was ist Darmstadt aktuell? Spielt auf jeden Fall oben mit. Die ganze Saison eigentlich schon. Darmstadt ist keine Mannschaft, die zwingend da oben mitspielen muss. Und Baum hat jetzt was, 6 Spiele bei Augsburg und einmal gewonnen. Klar, ein paar Unentschieden noch mit dabei. Aber ich weiß nicht, Anspruch und Realität sind da wahrscheinlich auch ein gutes Stück auseinander. Aber die bessere Leistung, der klare Overperformer hier im direkten Vergleich ist ja wohl Kofeld. Wer findet zuerst wieder einen Job? Terzic oder Topmöller, Amorim oder Maresca? Also einmal das deutsche Duo Terzic oder Topmöller. Finde ich super schwer. Also Terzic ist ja jetzt schon länger ohne Job, ohne Trainerjob. Wurde immer mal wieder mit ins Gespräch gebracht. wurde es dann nie, aus welchen Gründen auch immer, ob er keinen Bock drauf hatte oder die Vereine nicht. Ich glaube, Topmöller könnte relativ schnell wieder eine Station finden. Ich weiß auch nicht, also der eine war halt irgendwie Dortmund-Trainer in einem Champions-League-Finale, der andere hat Eintracht Frankfurt trainiert. Also ich glaube, da gibt es auch eine größere Bandbreite an Vereinen, die da realistisch sein könnten. Deswegen, ich glaube, Topmöller und Amorim oder Maresca. Amorim ist einfach, also beide natürlich jetzt nicht aus sportlichen Gründen primär entlassen worden. Beide, weil sie die Vereinsführung kritisiert haben. Beide haben eigentlich ihren Verein, ihre Teams verbessert. Ich glaube aber trotzdem Amorim, ich glaube, der hätte auch keine Probleme damit, nach Portugal zurückgehen. Irgendwie gefühlt 2-3 Tage, nachdem er entlassen wurde, wurde darüber spekuliert, ob er vielleicht bei Sporting übernehmen kann, obwohl er ja eigentlich, nicht bei Sporting, bei Benfica übernehmen kann, obwohl er ja lange bei Sporting war, wenn es da für Mourinho nicht gut läuft. Ich glaube, der ist einfach gerade in Portugal eine Riesenaktie und auch generell in Europa immer noch ein begehrter Name. Wer bekommt eher noch mal eine Chance in der Bundesliga? Sandro Wagner oder Nuri Sahin? Ja, da bin ich doch schon bei Sandro Wagner. Großer Name, der viel Aufmerksamkeit erzeugt. Natürlich lief das jetzt nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat bei Augsburg. Der Sprung für ihn war vielleicht etwas groß, aber dem musst du auch die Chance geben, vielleicht noch was zu lernen, aus seinen Fehlern auch zu lernen. Und ich glaube, da wird ihm auch noch mal jemand irgendwann in der Zukunft eine Chance in der Bundesliga geben. Und wer wird neuer Frankfurt-Trainer? Rose oder Jaisle oder Roger Schmidt? Ich glaube, Rose ist schon der klare Favorit. Wir sprechen später noch ausführlich über die Eintracht. Dann werde ich auch was dazu sagen, ob ich das für eine gute Idee halte. Aber ich glaube, er ist der Favorit. Er gilt als Wunschkandidat. Ist natürlich zu haben, wenn man sich mit Leipzig da auf das Vertragsende irgendwie geeinigt bekommt. Schon der klare Favorit. Roger Schmidt, ich glaube, da gibt es auch eine Verbindung zu Krösche, auch aus Leverkusen-Zeiten. Kann natürlich auch sein, ich bin schon bei Rose. Moin Kröge, kannst du kommentieren, wie du das Skandalfinale beim Afrika-Cup wahrgenommen hast? Könntest du das Ganze auch einmal in den Kontext einordnen? Danke dir. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kontext hier konkret gemeint ist, aber ich kann auf jeden Fall drüber sprechen. Generell haben wir nicht viel über den Afrika-Cup gesprochen, außer einmal im Kaffee-Calcio. Ich habe aber relativ viele Spiele gesehen. Es war halt, und das habe ich bei Twitch schon gesagt, es war halt leider jetzt bis zum Finale ein Turnier, was einfach aus sportlicher Perspektive keinen großen Fußabdruck hinterlassen wird. Das lag an unterschiedlichen Dingen. Das lag daran, dass es viele Favoritensiege gab, dass es keinen Underdog gab, der irgendwie weit gekommen ist, wenig Upsets, viele Spiele, die irgendwie, ja, so 1-0 ausgegangen sind, 2-0, die so wenig inspirierend waren, wo nicht viel passiert ist. Das Wetter, noch ein anderer Faktor in Marokko, das hat einfach nicht den gleichen Vibe gehabt wie andere Afrika-Cups in der Vergangenheit, wenn ich da an denen in der Elfenbeinküste denke. Ja, da war einfach die Stimmung auch nochmal eine ganz andere, auch auf den Rängen, was halt auch zum Teil am Wetter lag. Dementsprechend war das, ja, über weite Strecken auch einfach boring, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Finale hat dann geliefert. Leider nicht so, wie man sich das erhofft hat. Nicht aus sportlicher Sicht. Und ja, darüber müssen wir sprechen. Ich werde jetzt nicht nochmal die ganze Chronologie der Ereignisse durchgehen, weil das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ihr werdet das alles mitbekommen haben. Das Highlight-Video auf Deutsch hat 1,2 Millionen Aufrufe, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ihr werdet wahrscheinlich alle die wichtigsten Dinge gesehen haben. Es ist halt aber so schade, egal wie das Turnier vorher war, dass all das, was da passiert ist, der Part sein wird, an den man sich erinnert. Senegal hat gewonnen und ich glaube, das ist halt sekundär, weil es nur Verlierer gibt, rund um dieses Finale zumindest. Weil du hast auf der einen Seite, also vielleicht nochmal ganz kurz, du hast halt ein zurückgenommenes Tor von Senegal, was schon kontrovers war in der Nachspielzeit. Direkt danach kriegt Marokko einen umstrittenen Elfmeter. Ganz kurz meine persönliche Einschätzung dazu. Ich finde, das Tor zurückzunehmen, war eine Fehlentscheidung. Das war mir viel zu wenig. Man muss dazu sagen, der Schiedsrichter hat generell das ganze Spiel über eine relativ, ja, wie formuliert man das? Hat viel gepfiffen. So, und da brauchte es nicht viel. Deswegen, es war irgendwo konsequent. Mir persönlich war das zu wenig, um vorzeitig abzupfeifen. Das war ein Fehler in meinen Augen. Das war mir zu wenig. Beim Elfmeter bin ich ganz klar der Meinung, dass man das auf jeden Fall als Elfmeter werten kann. Ich weiß, viele sehen das anders. Für mich er reißt ihn halt in meinen Augen einfach um und köpft dann den Ball raus. Natürlich, Brahim Diaz nimmt das dankend an, aber trotzdem ist das für mich ein berechtigter Elfmeter. Es hat natürlich dann irgendwo ein Geschmäckle, dass der Schiedsrichter es nicht pfeift, dann der VAR einschreitet, dem Gastgeberland irgendwie weit in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschafft. Der Senegal hat sich offensichtlich betrogen gefühlt, ist vom Platz gegangen, fast gemeinschaftlich, ein paar sind draufgeblieben. Ja, und wollten quasi einen Spielerbruch erzwingen, sind in die Kabine gegangen. Und für mich ist halt der Senegal mit dieser Situation, auch wenn sie am Ende das Spiel gewinnen, ein klarer Verlierer, weil natürlich fühlt man sich dann vielleicht in diesem Moment betrogen, aber hier geht es immer noch darum, dass man hier einen sportlichen Wettbewerb, bei einem sportlichen Wettbewerb dabei ist. Und da hat ein unparteiischer, hoffen wir, ein unparteiischer, gehen wir jetzt mal davon aus, eine Entscheidung getroffen, zugunsten des Gegners, dann musst du damit leben, dann musst du das akzeptieren und mit den Konsequenzen leben, in meinen Augen. Und halt, es hat ja auch dazu geführt, dass halt senegalesische Fans auf den Platz wollten, sich mit Securities angelegt haben. Ein Volunteer hat sich auch verletzt, musste irgendwie vom Platz getragen werden, da wurden Stühle geschmissen, also wirklich unschöne Szenen. Deshalb der Senegal und die senegalesischen Fans, ein Verlierer für mich. Dann auf der anderen Seite hast du Marokko, die sich natürlich auch nicht von der besten Seite in vielen Belangen präsentiert haben. Wir haben das Towelgate, ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es wurde immer wieder, unter anderem von Balljung, aber auch von Spielern, es gibt eine Aufnahme von Hakimi, ich glaube, es war sogar im Spiel noch davor, das Handtuch des Torhüters wegwirft. War ja nun mal kein so gutes Wetter, es war nass. Torhüter haben immer wieder ihre Handschuhe getrocknet. Und ja, Balljung haben immer wieder das Handtuch geklaut von dem Torhüter. Dann kam irgendwann der Backup-Torhüter vom Senegal und hat dieses Handtuch bewacht. Und dann waren da wirklich Jagdszenen am Seitenrand, wo irgendwie 5 Balljungen versucht haben, dieses Handtuch zu klauen. Und die Organisatoren, die Securities, haben es nicht für nötig gefunden oder fanden es nicht nötig, da irgendwie mal dazwischen zu gehen. Absolut verheerende Situation. Dass man das nicht unterbindet, ist mir ein absolutes Rätsel. Dann haben wir den Schiedsrichter, dass wir da darüber sprechen müssen, mit diesen Entscheidungen, die halt, ja, kleinlich waren. Wie gesagt, ich habe meine Einschätzung schon dazu gegeben, aber natürlich hast du hier einen Gastgeber, der dann vom VAR begünstigt wird, spät in der Nachspielzeit. Dann hast du Brahim Diaz, der ein herausragendes Turnier spielt. Ohne den wären die gar nicht in der Situation gewesen, der dann diesen Elfmeter verschießt und jetzt halt als der große Verlierer darstellt. Dann haben wir nach dem Spiel, das haben die meisten gar nicht mitbekommen, nach dem Spiel musste die Pressekonferenz beendet werden, abgebrochen werden, weil, also es ging schon damit los, dass marokkanische Journalisten und Reporter den marokkanischen Trainer quasi wollten, dass der sofort seinen Job aufgibt und gesagt so, willst du jetzt zurücktreten? Warum willst du nicht zurücktreten? So in dem Sinne. Also schon mal absolut respektlos. Dann kam der senegalesische Trainer rein, wollte seine Pressekonferenz halten und man wollte natürlich auch hören, was sagt er zu diesem ganzen Skandal. Er war letztendlich derjenige, der seine Mannschaft auch in die Kabine gerufen hat und vom Platz geholt hat. Ja, da will man natürlich auch seine Einschätzung hören. Was passiert? Senegalesische Reporter applaudieren und jubeln, die marokkanischen buhen und dann entstehen Handgreiflichkeiten unter den Reportern und die Pressekonferenz wird abgesagt. Da ist so viel Unsportlichkeit rund um dieses ganze Event vonstatten gegangen, dass mir das ganz schwer fällt, das irgendwie in Worte zu fassen und da irgendwie das irgendwie auch zu analysieren. Das ist so kurios und so absurd und kein gutes Bild für den afrikanischen Fußball, für Marokko, die 2030 Gastgeberland, eins von 3 Gastgeberländern der WM sind, wo natürlich jetzt die FIFA ganz genau draufschauen wird. Infantino hat sich auch schon geäußert. Also das, was auf und neben dem Platz abgegangen ist, geht überhaupt nicht. Da wird man ganz genau schauen, glaube ich, welche Spiele dann wirklich in Marokko stattfinden sollen und wie viele. Ich weiß nicht, die FIFA wird noch was ändern können, wenn sie was ändern wollen, da in ihren Überlegungen. Aber ja, einfach wirklich nur Verlierer in meinen Augen. Und es ist halt so schade, dass das ist, was hängen bleibt. Ja, dass wir uns alle an dieses Finale erinnern, ein Riesenskandal, ein Riesenskandalfinale, an das wir uns alle lange erinnern werden. Und nicht das, was sportlich passiert ist. Das ist halt total nebensächlich geworden. Sadio Mané wird jetzt als großer Held gefeiert, dass er irgendwie die Teamkollegen wieder auf den Platz geholt hat. Ja. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von Paul Graser. Paul Graser fragt: Moin, Glory, Glory, Man United. Wo finisht Man United nach dem Derby-Sieg? Darf man den guten Auftritt hochhängen oder hat Carrick einfach den Trainereffekt gut genutzt? Li Grü aus Klosterneuburg. Liebe Grüße nach Klosterneuburg zurück. Da ist jemand offensichtlich angezündet durch diesen Derby-Sieg. Manchester United gewinnt am Wochenende gegen Manchester City. Und das wirklich in einer Art und Weise, die ich so nicht erwartet habe. Generell, dass sie gewinnen, ist ja schon eine Überraschung. Im ersten Spiel von Michael Carrick als Interimstrainer. Und vor allem, wie sie gewonnen haben. Die haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ein verdienter Sieger. Sie waren über weite Strecken wirklich das bessere Team. Die Frage, die hier jetzt mit da drin steckt, also wo finishen die? Ich glaube, das wollen wir gar nicht aufmachen, das Thema, weil es war halt ein Spiel. So daraus jetzt irgendwie abzuleiten, wohin es noch gehen könnte für United in dieser Saison, da müssten wir davon ausgehen, dass sie, oder uns vorstellen, dass sie genauso gut weiterspielen. Und das würde ich dann mal in Frage stellen. Aber wir können natürlich über das sprechen, was Carrick verändert hat und was wir alles Positives gesehen haben in diesem Spiel. Und für mich unterstreicht es mein Take, den ich in der Reaction gesagt habe. Ich glaube, die sind einen guten Trainer, den richtigen Trainer entfernt von einer besseren Zukunft. Wie gesagt, die sind Sechster. In Schlagdistanz zu weiter oben. Ist Michael Carrick jetzt dieser Trainer? Das können wir definitiv noch nicht sagen. Michael Carrick ist auf jeden Fall einer der, ja, ich sag mal so, von vielen der United Legends eine bessere Trainervita hat als viele andere. Könnt ihr auch nochmal in unser United-Trainer-Ranking schauen. Man kann auf jeden Fall über das sprechen, was wir gesehen haben, was er verändert hat. Aber jetzt darauf irgendwie die Zukunft, darauf zu schließen, was das in Zukunft bedeutet, ist sehr, sehr schwierig. Aber die Mannschaft wirkte mega befreit, hohe Intensität, High Energy. Das ist etwas, was man bei United definitiv in der Vergangenheit nicht häufig gesehen hat und auch oft vermisst hat, auch dann in solchen großen Spielen wie gegen eben den Stadtrivalen. Dann gab es ein paar personelle Veränderungen, die super funktioniert haben. Du hast Harry Maguire wieder in die erste Mannschaft geholt. Und er und Martinez zusammen haben Haaland absolut aus dem Spiel genommen. Richtig starke Leistung. Und dann Kobbie Mainoo. Ihr wisst, für alle, die schon länger diesen Kanal verfolgen, ich bin ein riesen Kobbie Mainoo-Fan. Seit der ersten Minute, seit seinem ersten Spiel quasi. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was Amorims Problem mit Mainoo ist. Weil ich glaube, der hat nicht einen Startelf-Einsatz gehabt unter Amorim, komplett außen vor gelassen. Mein Gott, der ist so talentiert, dieser Junge. Und das hat man in diesem Spiel teilweise zumindest wieder gesehen. Der kann dieser Mannschaft helfen. Und das ist ein Spieler aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend. Das ist in United so viel wert. Der hat eine enorme Qualität. Den außen vor zu lassen, ist in meinen Augen einer der größten Fehler, die Amorim gemacht hat. Und da waren einige dabei. Dann 4-2-3-1, konsequent, Viererkette. Auch das ist etwas, was sich viele United-Fans gewünscht haben und was auch irgendwo Sinn macht, weil dieser Kader in seinem aktuellen Zustand ist nicht unbedingt gemacht für eine Dreierkette, an der Amorim unbedingt und viel zu lange festgehalten hat. Wir haben hier gesehen, warum eine Viererkette vielleicht ganz gut sein kann. Weil dadurch konntest du ein paar Spieler in viel bessere Positionen bringen, in Rollen bringen, die ihnen viel besser liegen. Allen voran Bruno Fernandes. Bruno Fernandes hatte wieder eine offensivere Rolle, weniger Defensivaufgaben hatte ich das Gefühl und viel mehr Freiheiten einfach, vor allem mit Ball. Ich habe hier mal eine Szene mitgebracht, die zwei Dinge richtig gut zusammenfasst. Und zwar die Rolle von Fernandes, als auch der Spielansatz, der sich auch verändert hat. Weil was United gemacht hat unter Carrick war, viel direkter spielen. Gut und kompakt verteidigen und dann wirklich vertikal, so schnell es geht, in die Spitze spielen. Ich habe euch hier exemplarisch eine Szene mitgebracht aus der 28. Spielminute, wo United den Ball an der eigenen Strafraumgrenze erobert. Und Fernandes hat immer darauf gelauert, die erste Anspielstation sein zu können. Immer so positioniert zwischen den Linien, zwischen den gegnerischen Spielern, dass er sofort den Ball bekommen konnte und Platz auch hat, wo er dann aufdrehen kann und sofort den Ball in die Tiefe spielt. Und das wurde so häufig gefährlich, so ist auch das 1-0 gefallen. Das war nach einem Standard, da war City wirklich sehr ungeordnet. Aber auch hier in dieser Situation, du hast halt drei Spieler, die lauern, und zwar auf Umschaltsituationen. Du hast zwei schnelle Spieler mit Amad und mit Mbomo. Zwei schnelle Spieler, die gut im Umschalten sind, und du hast mit Fernandes einen, der lauert, um eben dieser Dreh- und Angelpunkt zu sein, das kreative Element, der eben diese schnellen Spieler dann auch in Szene setzen kann. Das war schon ein sehr guter, wenn auch simpler Plan. Und wir sehen es ja an den durchschnittlichen Positionen der einzelnen Spieler. So stelle ich mir United-Spieler in ihren besten Rollen vor. Fernandes super offensiv positioniert. Nicht ganz so tief, wie es häufig dann auch in der Vergangenheit unter unterschiedlichen Trainern der Fall war. Du hast einen Dalot, der eher ein defensiver Außenverteidiger ist, dann hat Amad ein bisschen mehr Freiraum nach vorne, kann sich offensiver positionieren. Du hast auf der anderen Seite unter anderem Shaw, der mehr mit nach vorne geht. Du hast Casemiro, der wirklich sich meistens defensiv aufhält. Gut, hatte dann wirklich noch eine Riesenchance auch, um ein Tor zu machen. Und Mainu so als Box-to-Box-Spieler. Das hat alles schon, das fühlte sich alles schon sehr, sehr stimmig an. Und nach einem guten Plan. Das große Problem ist halt, wie gesagt, die Sample-Size, ja. Das ist nicht viel, was wir hier zur Verfügung haben. Vor allem gegen einen Gegner, gegen ein Top-Team, der selber den Ball haben möchte. Dieser Spielstil klappt halt vor allem gegen solche Gegner. Und ein weiteres Problem, was ich sehe, das war ein Heimspiel gegen den verhassten Stadtrivalen. Da kam auch unglaublich viel Energie von den Rängen. Und diesmal haben sie es auch auf den Platz übersetzt bekommen. Und diese hohe Intensität und diese hohe Energie aufrechtzuerhalten mit einer verhältnismäßig simplen Umschalttaktik ist nicht so einfach. Je länger die Saison dauert, je mehr Spiele auch gegnerische Analysten und Trainer zur Verfügung haben, da werden Antworten dann relativ schnell gefunden werden. Trotzdem ein sehr guter Ansatz. Und eine Sache hat es mir auch bewiesen, weil ich habe, vor allem nachdem wir die Amorim-Reaction gemacht haben, viele Kommentare so gelesen in die Richtung, auch auf anderen Plattformen und unter anderen Videos. Ja, der Trainer ist nicht das Problem bei United, die Probleme sind größer, da muss man eine Ebene drüber gucken und so weiter. Da ist auch bestimmt was dran. Und bei United lief, wenn wir allen möglichen Trainern aus der Vergangenheit glauben, ob Rangnick, ich glaube, Mourinho hat sich da ja auch zugeäußert, einige haben schon gesagt, ey, da muss so viel verändert und modernisiert werden. United hängt in so vielen Bereichen hinterher. Das mag auch alles sein. Trotzdem muss man ja auch darauf gucken, was sich schon verändert hat. Und da wurde so viel verändert in der Führungsebene. Da sind andere Entscheider am Werk. Da wurden jetzt andere, nur neue Leute reingeholt, die nicht irgendwie aus dieser United-Suppe, nenne ich es mal, kommen, und frischen Wind auch reinbringen. Da wurden Hierarchien verändert, da wurden Strukturen verändert. Und das braucht auch eine gewisse Zeit, um vielleicht zu funktionieren, zu fruchten. Deswegen, ja, vielleicht ist noch an diesen Aussagen was dran, aber nicht mehr so wie vor 2-3 Jahren. Deswegen, da muss man, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube, in diesem Kader steckt deutlich mehr Qualität, als man das jetzt in den letzten Monaten gesehen hat. Die nächste Frage kommt von Iron Man höchstpersönlich. Moin Krögi. Wenn du eine goldene Regel auf dem Transfermarkt einführen könntest, welche es für alle Teams fairer und gleichzeitig spannender machen könnte, welche wäre es? Liebe Grüße aus Da Greanau? Das sieht aus wie ein Tippfehler. Greanau. Was soll das sein? Drunten in der grünen Au kommt hier bei Google, wenn ich da Greanau eingebe. Tippfehler möglicherweise. Ja, liebe Grüße, wo auch immer hin. Ist auch egal. Ich weiß nicht, ob Teams irgendein Interesse daran haben, den Transfermarkt spannender zu machen, fairer zu machen. Aber trotzdem habe ich mal zwei Regeländerungen mitgebracht. Die eine ist sehr unrealistisch, wäre aber optimal. Die andere ist deutlich realistischer und würde schon einigen Impact haben. Und zwar natürlich für mich die absolute Wunschlösung, die vieles verbessern würde im europäischen Fußball, wäre eine weltweit oder sagen wir europaweite Gehaltsobergrenze für Vereine. Weil die kleineren Vereine wären davon nicht betroffen, sehr wahrscheinlich, nur die größeren. Damit verhinderst du einfach, dass diese Schere, die in den letzten Jahren immer weiter auseinandergeht zwischen Arm und Reich, vereinfacht gesagt, zwischen großen Clubs, kleinen Clubs, den reichen Clubs, den ärmeren Clubs, die ging so krass auseinander die letzten Jahre und das könntest du dann so ein bisschen limitieren. Und man muss da, oder man kann da in Richtung NFL schauen, wo ja Salary Cap gang und gäbe ist. Und so stelle ich es mir auch ein bisschen vor, dass wirklich jedes Team hat einfach eine Obergrenze, was sie an Spieler bezahlen dürfen insgesamt. Da ist das Grundgehalt mit dabei, da sind Bonizahlungen mit dabei, vielleicht auch Prämien, Beraterzahlungen, Handgeld und so weiter. Und das muss alles offengelegt werden, sodass da auch nicht beschissen werden kann. Da muss es dann eine Kommission geben, die das Ganze kontrolliert. Da muss es Strafen geben, wenn dagegen verstoßen wird. Aber das sehen wir auch in anderen Sportarten, auch im Fußball. Es gibt, glaube ich, in England, ich weiß nicht, welche Liga das ist, eine der unteren Ligen, da gibt es sowas auf jeden Fall schon. Und daran könnte man sich orientieren und das würde halt so viel verbessern, wie ich schon gesagt habe. Du limitierst halt den Effekt oder die Entwicklung, die wir jetzt seit Jahren sehen, dass die reichen Clubs sich auch immer weiter von den anderen Clubs in ihrer Liga entfernen. Und also als reicher Verein wirst du erstmal limitiert, hast aber ja immer noch einen großen Vorteil, weil damit sind ja nur, die Gehaltsobergrenze ist nur für Spieler und alles, was du Spielern zahlst und ja, alles, was damit zusammenhängt, gemeint und nicht, was drumherum noch passiert. Also du kannst natürlich die Kosten für den Trainerstab, da kannst du mehr ausgeben als kleinere Vereine. Scouting, Stadion, Marketing, you name it, alles andere ist davon nicht betroffen. Nur wirklich Spielerverträge und alles, was damit zusammenhängt. Und das würde es natürlich für uns, glaube ich, oder ja, für uns Fußballfans spannender machen, weil du dir einfach nicht mehr diese Superstar-Teams bauen kannst, wo es einfach mehr ausgeglichener ist. Würden dann alle Spieler nach Saudi-Arabien und in die USA wechseln? Sollen sie machen, wenn es ihnen so wichtig ist. Aber ich meine, trotzdem können, also die Grenze muss so gesetzt sein, dass die europäischen Topclubs immer noch viel Geld ihren Spielern zahlen können. Aber halt nicht mehr. Du kannst halt nicht mehr irgendwie Neymar, Messi, Mbappé, Donnarumma, Sergio Ramos in deinem Team haben. Sowas kannst du halt eben verhindern. Oder halt so Vereine wie Manchester City ein bisschen limitieren, die halt viel auch über diese Gehaltszahlungen eben attraktiv werden. Aber ganz ehrlich, dann sollen alle, die nach Saudi-Arabien gehen, noch die irgendwie in ihrer Prime oder noch als junge Spieler, die nach Saudi-Arabien gehen, die kommen alle wieder und zwar richtig schnell, weil es kacke ist. Weil es keinen Spaß macht, wenn du ein kompetitiver Sportsmann bist, guckst du natürlich auf dein Konto und sagst, geil, aber so richtig Bock machen, viele kommen direkt wieder zurück. Es ist halt einfach nicht das Gleiche. Und dann sollen die gehen wollen und alle anderen Spieler zumindest werden davon nicht betroffen sein. Es könnte halt die Ligen und auch die europäischen Top-Wettbewerbe wieder spannender machen. Ist halt super schwierig umzusetzen durch die unterschiedlichen Verbände, die wir in jedem Land haben, durch die unterschiedlichen Gesetze natürlich auch. Das betrifft natürlich auch irgendwie die Gesetze eines Landes. Die sind alle unterschiedlich, super schwer umsetzbar. Aber jedes Land könnte das ja für sich irgendwie machen. Oder die UEFA geht voran und sagt, wenn du in einem europäischen Wettbewerb, in einem UEFA-Wettbewerb stattfinden möchtest, Champions League, Europa League, Conference League, dann musst du diese Gehaltsobergrenze einhalten. Dann können natürlich Teams auch gucken, ja, okay, dann haben wir einen Kader, den wir für die europäischen Wettbewerbe dann nur begrenzen und dann in der Liga andere Spieler mitnehmen. Keine Ahnung, kannst du bestimmt irgendwie umgehen, aber es wäre ein Schritt in die Richtung. Alles relativ utopisch, deswegen noch eine relativ einfache, simple und auch umsetzbare Regel. Das Transferfenster wird gleichgeschaltet und zwar in ganz Europa und endet vor dem ersten Spieltag einer der Top 5 Ligen. So, für alle gleich, das gleiche Fenster und es endet vor dem ersten Spieltag einer dieser 5 Ligen. Dann haben vielleicht andere noch danach ein bisschen Zeit vor ihrem ersten Spiel, um noch Transfers zu tätigen. Oder andersrum? Nee. Dann haben andere noch ein bisschen Zeit ohne Transferfenster, bis die Saison losgeht. So ist es richtig. Aber trotzdem, gleichschalten. Das wäre auch, wie spannend wäre der Deadline Day wirklich, wenn alle an diesem Tag um 0 Uhr durch sein müssen mit allen Transfers. Würde mich sehr reizen und das ist, glaube ich, nicht so unrealistisch. Kommen wir zur nächsten Frage. Kommen wir zur Frage von JQ Korea. Hey Krügi, wie kommt RC Lens auf Platz 1 der Ligue 1 mit einem 8-Siegestreak? Grüße aus der Stadt des Synonyms von bekommen. Also, mega geile Story eigentlich. RC Lens, aktuell Tabellenführer in Frankreich, knapp vor Paris. Das ist keine Mannschaft, die man unbedingt da oben erwartet hat. Die haben sich jetzt aber auch wirklich in den Rausch gespielt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch die ganze Euphorie drumherum. Diese ganze Stadt, die nicht groß ist, ich glaube so knapp über 30.000 Einwohner, die machen ihr Stadion mit irgendwie knapp unter 40.000 Einwohnern jedes Heimspiel voll. Also da ist eine Begeisterung in der Stadt und drumherum. Das ist schon geil zu sehen. Man muss in Frankreich natürlich auch immer darauf gucken, wie ist da der finanzielle Background. Ja, da gibt es einen Eigentümer, der ein Fonds- und Investmentmanager ist. Und zwar Joseph Ogurlian. Keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Sorry, falls ich das komplett daneben gehauen habe. Der hat auch mehrere Clubs, also keine großen. Ein Verein in der zweiten italienischen Liga zum Beispiel. Ich glaube, einen noch in Kolumbien. Ist natürlich ein wohlhabender Mann, gar keine Frage. Aber was ich halt bei Lens spannend finde, ist, es ist kein Verein, der viel Geld jetzt für einzelne Spieler ausgibt, sondern die haben eine sehr, sehr clevere und gute Transferstrategie. Oder generell, wie dieser Club geführt ist, ist sehr vorbildlich. Natürlich auch mit ein bisschen, mit einem finanziellen Background, den andere Vereine vielleicht nicht unbedingt haben, aber trotzdem, die Transferpolitik ist super spannend, weil die holen sich Spieler auch teilweise aus so ein bisschen ja nicht so offensichtlichen Scouting-Areas, holen die zu sich, entwickeln die weiter und verkaufen quasi jedes Transferfenster oder jeden Sommer einen Spieler für viel Geld. Wenn man sich mal so die letzten Rekordabgänge anschaut, die sind alle aus den letzten 4 Jahren. Und was waren da für Leute dabei? Du hast einen Luis Openda, den haben die für 15 Millionen geholt und für 40 an Leipzig verkauft. Du hast einen Doucouré, den hat man in Mali gescoutet, holst du für 22 oder verkaufst den für 22,6 Millionen zu Crystal Palace. Du hast einen Loïc Badé, ablösefrei, komplett ohne Marktwert, hat er noch keinen Marktwert, als sie den geholt haben, und verkaufst den für 17 Millionen nach Rennes. Wen haben wir noch? Andy Diouf für 14 geholt, für 20 an Inter verkauft. Ein Kusanov für 450.000 aus Weißrussland, aus Belarus geholt und für 40 Millionen an Manchester City verkauft. Seko Fofana, 8,5 Millionen bezahlt, 25 eingenommen. Dann so, 8 Millionen bezahlt, 25 für 25 an die Spurs verkauft. Das ist schon wirklich ein Paradebeispiel, wie du den Transfermarkt spielen kannst mit gutem Scouting, mit guten Investitionen in junge Spieler und dann gewinnbringend verkaufen. Das ist der eine Part. Spannend ist halt trotzdem, dass sie jetzt so weit oben mitspielen können, weil sie haben auch im vergangenen Sommer wieder wichtige Leute verkauft. Und da muss man auf den Trainer schauen. Und das ist auch eine spannende Story, nämlich Pierre Sage, der war bei Lyon Trainer, hat die auf dem, ich glaube sogar Abstiegs, letzten Tabellenplatz übernommen, also ganz weit unten, und hat die sogar bis auf Platz 6 dann in der Ligue 1 geführt, also eine super Leistung gemacht, hat sich für die Europa League qualifiziert, hatte einen super Punkteschnitt auch, lief alles super und dann bei einer kleinen Krise, da waren sie auch Platz 6 übrigens, und nach einem Pokalaus gegen den Fünftligisten wurde er dann direkt entlassen. So, und das ist auch cleveres Business, wenn du dann darauf guckst, okay, dieser Trainer hat eigentlich einen guten Job gemacht und wurde bei der erstbesten Krise entlassen. Ja, lass den doch mal versuchen. Macht einen sehr, sehr guten Job bei Lens insgesamt. Man muss dazu sagen, sie overperformen aktuell ein bisschen. Also sie werden nach Expected Points deutlich schlechter oder würden schlechter dastehen, aber immer noch Zweiter in der Liga. Haben aber wirklich overperformed, weil sie auch deutlich weniger Gegentore bekommen, als sie statistisch bekommen müssten. Was auch am Torwart liegt, also Risser, ihr Torwart, ist der, den haben sie vor der Saison aus Straßburg geholt, ist der, der die meisten Tore in der Liga verhindert hat. Ja, also einen richtig guten Wert da hat. 5,57 Goals Prevented, nennt man das. Extrem stark bei Standards, gute Defensive und so schaffen sie es dann eben auch, viele Spiele zu gewinnen. Spannende Story, generell ein Verein, der jetzt auch die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen sollte, weil sie wirklich auch auf dem Transfermarkt eben so eine gute Arbeit machen und jetzt noch einen spannenden Trainer mit dazu haben. Und damit kommen wir zur Frage von Noah TI. Noah hat nämlich bei Discord gefragt, ihr könnt auch bei Discord als Supporter beziehungsweise als Sub bei Twitch auf unserem Discord-Channel Fragen einreichen. Das hat Noah gemacht. Gute Krögi, was läuft eigentlich bei der Eintracht falsch? Ist es die verheerende Defensive und oder die Leistung von Dino Topmöller? Liebste Grüße aus der Stadt, in der man Johnny B. schon seit Anfang der Saison schmerzlich vermisst. Eigentlich wollte ich diese Woche ein Wie spielt eigentlich Eintracht Frankfurts Defensive machen. War auch schon zum größten Teil vorbereitet. Diese Entlassung von Topmöller nimmt dann natürlich komplett irgendwie das Narrativ raus, weil wen willst du jetzt kritisieren? Du kannst dann natürlich darauf schauen, wie viel Schuld hat Dino Topmöller? Oder liegt es eher an den Spielern? Was ist Coaching? Was ist Taktik? Was ist individuelles Versagen? Es ist halt schon beeindruckend, wie schlecht diese Defensive ist. Frankfurt hat die meisten Gegentore in der Bundesliga kassiert. Dass die nicht so schlecht dastehen oder nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, liegt einfach nur daran, dass sie auch extrem viele Tore geschossen haben. Also Balance wird da sehr klein geschrieben. Man muss über die Torhüter sprechen, gar keine Frage. Die Torhüter kassieren deutlich mehr, als sie kassieren sollten. Die sind beide auf dem vorletzten und drittletzten Platz, wenn es darum geht, wie viele Tore haben Torhüter individuell in der Bundesliga verhindert. Die hatten letzte Saison die höchste Save-Rate in der ganzen Liga. Also wie viele Schüsse wurden gehalten aufs Tor prozentual. Die sind dieses Jahr nicht mehr auf dem ersten Platz, nein, auf dem letzten Platz. Und trotzdem bin ich am Ende meiner Vorbereitung zu dem Schluss gekommen, das Hauptproblem sind nicht die Spieler individuell, die auch Fehler machen. Und da kann dann ein Trainer relativ wenig für, aber er bringt sie in keine zu dem Kader passende Situation in meinen Augen. Für mich ist das Hauptproblem auf Coaching-Seite, weil diese Mannschaft schlecht eingestellt ist oder falsch eingestellt ist. Und ich habe ein neues Spielzeug. Herzlich willkommen in unserer kleinen neuen Taktikecke. Und wir sprechen über die Verteidigung von Eintracht Frankfurt. Und ich zeige euch gleich ein, zwei Szenen. Vorher aber vielleicht nochmal zur Einordnung. Hiermit will ich anfangen. Und zwar mit einem Vergleich zwischen den beiden Saisons. Vergangene Saison und diese Saison. Frankfurt hat ja grundsätzlich den Ansatz verändern wollen oder auch verändert, was halt aber dann nicht so gut funktioniert hat. Weil hier sieht man zum Beispiel, das ist ein Vergleich zum Bundesliga-Durchschnitt. Blau ist Frankfurt, grau ist die Bundesliga. Und ihr seht hier vor allem bei Field Tilt, also Ballbesitz im Angriffsdrittel und Ballbesitz, Possession, wie sehr sich das verändert hat, dass Frankfurt hier viel mehr drauf setzt. Und das hat natürlich auch zur Folge, weil man eben mehr zur Ballbesitzmannschaft werden will, dass man letztes Jahr die gefährlichste Kontermannschaft der Liga war, dieses Jahr halt aber nicht mehr. Weil man eben, wie gesagt, mehr auf Ballbesitz gehen will und höher verteidigen möchte. Hier seht ihr mal einen Vergleich von der durchschnittlichen Defensivhöhe 2024, 25, 34 Meter, diese Saison 37 Meter. Das sieht jetzt erstmal nicht viel aus, aber das ist ein Unterschied zwischen Platz 12 im Ligavergleich und Platz 4 diese Saison, was eben diese Defensivhöhe angeht. Und ist ja natürlich ein grundsätzlich guter Gedanke. Viele verteidigen hoch mit einer hohen Linie. Aber was braucht man dafür? Man braucht schnelle athletische Spieler. Man braucht eine gute Abstimmung. Man braucht eine gute Abseitsfalle. Ein gutes Verständnis dafür. Was macht wer in welcher Situation? Automatismen und so weiter. Und all das hat Frankfurt diese Saison nicht. Und da zeige ich euch jetzt zwei Situationen im Spiel gegen Stuttgart. Und zwar hat jetzt hier Stuttgart einen Ballgewinn im Mittelfeldzentrum. Kopfball geht hier nach vorne. Und hier sieht man schon Amenda, der sich hier gelöst hat aus dieser Kette. Das ist ja grundsätzlich kein Problem, weil er eben hier in den Zweikampf kommen möchte. So weit, so okay. Das Ding ist jetzt halt aber, dass auch Koch sich nach vorne orientiert. Hier ist der Zweikampf, aber Koch zieht jetzt schon raus, weil die beiden hier werden übrigens den Ball verpassen. Deswegen sieht es auch erstmal gut aus, dass Koch mit nach vorne geht, wenn er den Ball gewinnen kann. Hier, das sind beide Innenverteidiger, die hier versuchen, an den Ball zu kommen. Grundsätzlich ist das ja auch kein Problem, wenn dann die Außenverteidiger, hier irgendwo ist Christensen, sieht man gar nicht im Bild, der muss einrücken. Weil was ist wichtig? Das Zentrum. Das Zentrum ist viel wichtiger als außen, weil du natürlich im Zentrum eher zu einer guten Abschlussposition kommst. Oder hier, das Theater einrückt, kann er letztendlich nicht, logischerweise, weil er hier noch den direkten Gegenspieler hat. Aber was halt so eklatant ist, hier wird ja Under völlig unbewacht gelassen. Und das wird halt dann zu einem Problem, wenn deine zwei Innenverteidiger so einen Zweikampf nicht gewinnen können. Weil, was dazu führt ist, sie verlieren den Zweikampf und auf den wir gerade gesehen haben, hat hier ganz viel Platz, um reinzustarten. Im Zentrum, Christensen achtet hier viel zu sehr eben auf Führig und dann ist es ein relativ einfaches Spiel, weil Christensen auch hier wieder einen Fehler macht, weil Christensen könnte jetzt mal entweder aufrücken, um eine Abseitslinie zu bilden oder halt hier in den Zweikampf kommen. Er macht weder noch, er sorgt dafür, dass Undav nicht im Abseits steht und dann ist es ein super easy Spiel über den Dritten in den Lauf zu Undav und der steht dann völlig frei vor dem Tor und den hält Kauer Santos sogar noch. Aber wenn man hier nochmal zurückgeht, das darf halt nicht passieren. Du musst ein Verständnis dafür entwickeln, was passiert, wenn die Innenverteidiger rausrücken, um in den Zweikampf zu kommen, wenn sie nach vorne verteidigen, was machen wir? Rücken wir ein? Rücken wir gemeinschaftlich raus? Jetzt gucken wir uns noch eine zweite Situation an, die noch ein weiteres Problem zeigt, nämlich das Angriffspressing bzw. das Gegenpressing ist auch ein Problem, gerade was die Sechser angeht. Hier sehen wir nämlich einen Sechser von Frankfurt, der eigentlich vielleicht hier sein sollte. Das ist so der Bereich, wo ich einen Sechser gegen den Ball erwarte. Nein, Højlund hat komplett durchgeschoben und befindet sich hier, links außen. Dieser komplette Zentrumsbereich ist verwaist, weil Elie Skiri hier in Manndeckung mit nach außen gezogen wird. Man versucht hier mannorientiert zu verteidigen, was ja auch ein guter Gedanke ist, aber dann muss man es konsequent durchführen und man muss halt auch dafür Lösungen haben, was passiert, wenn jetzt meine beiden Sechser nicht mehr im Mittelfeldzentrum unterwegs sind, weil der Ball geht jetzt hier nochmal nach hinten. Das triggert aber natürlich Kalimuendo, der auf den ballführenden Spieler geht, den unter Druck setzen will. Hier sehen wir Højlund, hier sehen wir Spieler Nummer 1 im Zentrum von Stuttgart und hier kommt jetzt Stiller noch wieder zurück ins Zentrum. Koch geht hier erstmal noch mit. Hier ist Stiller, hier geht Koch hinterher, aber er bricht ab. Und jetzt haben wir hier in dieser Situation, in diesem Bereich, das ist der wichtigste Bereich im modernen Fußball, in meinen Augen, weil viele der modernen Trainer versuchen, durchs Zentrum zu kombinieren. Und gegen den Ball versucht man vor allem, das Zentrum zu komprimieren, eng zuzustellen. Macht Frankfurt hier nicht. Das komplette Zentrum ist offen, hier stehen zwei Spieler. Koch ist Stiller nicht konsequent hinterhergegangen, nein. Stattdessen orientiert er sich zu Undav und ist jetzt weder im Zweikampf gegen Stiller, als der an den Ball kommt, noch im Zweikampf, als der Ball dann zu Undav geht, weil er hier nicht mit letzter Konsequenz auf Undav drauf geht. Undav kann aufdrehen, Undav hat ganz viel Platz vor sich. Hier sehen wir also, das Pressing, das Verhalten gegen den Ball ist zu chaotisch, man wird zu sehr aus seiner Position gezogen und jetzt kommen wir wieder zu dem gleichen Problem. Undav, der hier eben aufdreht, hat folgendes Bild und wir sprechen hier von einer Abwehrkette oder Linie, wie auch immer man das hier nennen will. So, Wagnermann zeigt jetzt an, dass er lossprintet, dass er geschickt werden will. Theat guckt hier schon hin. Knauf hat Wagnermann als Gegenspieler. Theat sieht das. Knauf bleibt stehen, als würde er ihn ins Abseits stellen wollen. Er geht nicht mit. Das ist sein direkter Gegenspieler. Er geht aber nicht mit. Theat hingegen schon. Und was passiert? Im Moment des Abspiels hebt Theat komplett das Abseits auf. Der direkte Gegenspieler von Wagnermann nicht. So, der Ball wird dann hinter die Kette gespielt. Mein Lieblingsbild ist Theat, der immer meckert. Auch in dieser Situation sagt er zu Kauer Santos, ja komm doch raus. Ich habe hier gerade das Abseits aufgehoben und sorge dafür, dass der Spieler hier völlig unbedrängt auf dich zulaufen kann. Komm doch raus. Kauer Santos, kein Selbstvertrauen aktuell, kommt erst raus, geht wieder zurück. Hält hier sogar den Ball in dieser Situation. Und wird dann von Theat angeschnauzt, der in meinen Augen den größten Fehler in einer Fehlerkette, die sich durchs ganze Team gezogen hat. Das geht beim Anlaufen los, das geht bei der Manndeckung los. Beide Sechser werden aus dem Zentrum gerissen. Das Zentrum ist völlig offen. Stiller kann unbedrängt aufdrehen, bringt den Ball zu Undav, der kann völlig unbedrängt aufdrehen. Dann greift keine Abseitskette. Und mit dieser hohen Linie hast du halt eben das Problem, ja, und die steht ja hier relativ hoch. Das ist jetzt nicht ultra hoch und die stehen ja auch nicht das ganze Spiel über irgendwie Bayern-like hoch. Aber die muss dann entweder auf einer Linie stehen, die muss sich gemeinsam bewegen. Du musst wissen, in welchen Momenten rückst du raus, in welchen Momenten lässt du dich tief fallen. Dass hier zwei Spieler im Zentrum so frei agieren können, ist ein Riesenproblem. Da kam halt einfach viel zusammen.
Also ich glaube, was ich vor allem zeigen wollte ist und was man hier auch sehen konnte ist, die Frankfurter Defensive auseinanderzuziehen, da Chaos und Unordnung reinzubringen, ist so, so leicht. Da braucht es wirklich nicht viel. Und das ist dann schon ein Einstellungsthema, ein Automatismenthema, das du im Training lösen kannst, dass Spieler besser aufeinander abgestimmt sind, auf einzelne Situationen und Szenen besser eingestellt und besser darauf vorbereitet sind. Das kann man besser coachen. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass diese Spieler, die man bei Frankfurt zur Verfügung hat, gemacht dafür sind, eine so hohe Kette zu spielen, so hohes Risiko zu gehen. Dafür ist die Sechserposition nicht richtig besetzt, dafür ist die letzte Abwehrreihe nicht gut besetzt, weil du einfach auch nicht die Physis, die Athletik, den Speed hast in der letzten Reihe und offensichtlich auch nicht das Stellungsspiel bei so einer hohen Kette. Und dass Toppmöller sich da nicht drauf anpassen konnte oder es nicht gemacht hat und nicht von seinem Plan wieder zurückgegangen ist, weil man hat ja offensichtlich gesehen, die Spiele, in denen Eintracht Frankfurt am besten waren, waren die, wo sie tief verteidigt haben und auf Umschaltsituationen gegangen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, Marco Rose habe ich vorhin so als den wahrscheinlichsten Kandidaten genannt oder er gilt so als der Top-Favorit auf dem Posten. Ist das die richtige Wahl? Weil Marco Rose war am besten oder seine Teams waren am besten, wenn sie hoch gepresst haben, hohe Intensität hatten. Es hat nicht mehr so gut funktioniert, als er dann versucht hatte, bei Leipzig, aus welchen Gründen auch immer, das ein bisschen pragmatischer anzugehen. Da hatten die defensive Probleme. Deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Trainer ist für diesen Kader. Wäre es meine Wunschwahl aus Frankfurt-Perspektive? Auf jeden Fall nicht. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Eine Off-Topic-Frage von Noepolheimer. Moin Krügi, eine kleine Off-Topic-Frage. Du hast in einem Video mal erwähnt, dass du dich auch für den Straßenradsport begeisterst. Deshalb würde mich deine Meinung als Modepapst von Calcio interessieren. Endlich sagt es mal jemand. Kannst du ein Ranking der Top 5 und Flop 5 Trikots der World Teams und Pro Teams für die Saison 2026 erstellen? Gali Grü aus Basel. Das Pro Teams streichen wir und nehmen dafür die Frauen Pro Teams oder World Teams mit rein, weil die haben gute Trikots zu einem größten Teil. Auf Platz 5, polarisierend, das neue Trikot von Ineos Grenadier. Oder Grenadier. Die sind nämlich mutig dieses Jahr. Oben knalle orange, unten weiß. Ich habe das aber jetzt schon in Action gesehen. Die haben auf der Homepage so Videos, wie sie zusammen als Team fahren. Die ballern halt. Die sind polarisierend. Besonders polarisierend ist diese helle Hose, was wohl ein leichtes Grau sein soll. Aber boah, eine weiße Shorts. Macht es ein bisschen kaputt, finde ich. Aber gut. Aber die knallen, die werden immer auffallen. Ich finde das mutig, ich finde, das sieht gut aus. Vor allem mit diesen weiß-orangenen Rädern dazu. Sehr gut gelöst. Platz 4. Ein schlichtes Trikot, was sich auch nicht groß verändert hat. Und zwar das neue Trikot von Picnic Post NL. Das sieht quasi aus wie letztes Mal. Aber meines Erachtens ein dunkleres Blau. Richtig dunkles Blau. Und dann diese orangenen Streifen vorne drauf, finde ich schon sehr schick. Relativ schlicht. Bisschen zu viel Rot noch mit dem Picknick-Sponsor hier. So, aber eigentlich ein schickes Trikot. Platz 3. Neues Team. NSN Cycling. Das ist zwar aufregend, das ist wild mit vielen Mustern, mit vielen Farben, aber irgendwie finde ich es mega stimmig. Und dann Platz 2 und 1 sind zwei Frauenteams. Ich glaube, ich packe auf 2 FDJ United. Weil schwarzes Trikot, viel zu viele Sponsoren drauf, aber das ist bei allen das Problem. Schwarzes Trikot und dann so rot-blau ineinander fließend. Es sieht schon sehr gut aus. Und auf Platz 1 Canyon, das Frauenteam, das immer sehr wilde Trikots macht, aber ich finde die mega schick. Flop 5, es gibt deutlich mehr hässliche Trikots in meinen Augen als gute. Auf dem 5. Platz nach unten das neue Trikot von Red Bull Bora Hansgrohe. Da passiert mir viel zu viel. Diese Streifen, dann blau, hier noch ein bisschen türkis, noch ein roter Streifen. Die haben sich jetzt überlegt, die haben sich jetzt gedacht, okay, wir haben 3 Haupt- oder Leader, ja, mit Evenepoel, mit Roglic und mit Lipovic. Wir machen mal ein cooles Aura
Fotoshooting. Und ich weiß nicht. Also seht selbst. Auf Platz 4 nehme ich Lidl Track. Das ist einfach viel zu viel, was da passiert. Generell, also es sind halt die Lidl-Farben. Blau, Rot, Gelb sieht halt immer aus wie eine Kinderklamotte. Klar, als Lidl-Team, okay. Aber jetzt haben die hier auch noch so verschiedene Blautöne obendrauf. Macht es halt nur noch aufgeregter. Finde ich nicht gut. Auf Platz 3, Jayco Alula. Jayco Alula, dieses Lila bin ich kein Fan von grundsätzlich. Und sie haben es dieses Jahr mit dem Muster noch schlimmer gemacht. Platz 2 nehme ich ein Frauenteam, SD Works. Das sieht einfach aus wie ein Clownskostüm. Das ist so wie, das könnte das Karnevalstrikot von Mainz sein. Das ist zu bunt, zu viele Farbkleckse, finde ich nicht so gut. Und auf dem letzten Platz, weil ich es schon immer kacke fand, weil ich die Farben überhaupt nicht harmonierend finde, Cofidis. Ich bin gar kein Fan von dieser Cofidis-Zusammenstellung. Gelb, Rot und dann noch ein zweiter Rotton oben. Keine Ahnung. Da bin ich vielleicht ein bisschen hart, aber mochte ich noch nie.